Liebe Frau Hennecker, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, heute ein paar von unseren Fragen zu beantworten und würde Sie jetzt als allererstes mal bitten, vielleicht generell ein paar Worte zu Ihrer Person zu sagen und auch zu Ihrer Einrichtung Pink.
Ja, mein Name ist Simone Hennecker, wie Sie gerade schon gesagt haben. Von der Profession her bin ich Diplom-Sozialarbeiterin, arbeite im 16. Jahr beim Diakonischen Werk in Freiburg, habe zuvor Tätigkeiten schon am Gesundheitsamt und bei der AIDS-Hilfe in Freiburg gehabt und oder übernommen und habe in der Wohnungslosenhilfe gearbeitet beim Diakonischen Werk und seit Beginn ab, seit es Pink gibt, was ja den Beginn als Bundesmodell oder Teil eines Bundesmodellprojektes genommen hat, bin ich bei Pink. Also Pink geht ins 10. Jahr. Wir haben dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Das heißt, ich habe die Fachberatungsstelle mit aufgebaut und bin seit Beginn ab dabei.
Welche Arbeit konkret leistet Pink oder vor allem auch an welche Zielgruppe richtet sich die Arbeit Ihrer Organisation?
Von der Konzeption her haben wir immer noch und nach wie vor die Begrifflichkeiten drin, dass wir eine Fachberatungsstelle für Frauen sind, für Frauen in der Sexarbeit oder Frauen, die ehemals in der Sexarbeit tätig waren. Und das soll aber nicht heißen, dass wir nicht offen für alle Geschlechter sind. Aber unser ganz klarer Schwerpunkt, auch von der Konzeption, sind die Frauen, sind die Sexarbeiterinnen selbst. Wenn sich Transmenschen oder Männer an uns wenden, dann schauen wir, ob wir weiterhelfen können oder würden gegebenenfalls versuchen, dienlich weiter zu vermitteln.
Was sind es denn für Frauen, die die Hilfe von Pink in Anspruch nehmen? Oder vielleicht noch wichtiger, mit was für Anliegen kommen diese Frauen zu Ihnen oder mit was für Fragen vor allem auch?
Ich glaube, da muss man ganz, ganz klein bisschen hole ich aus, so einen ganz kleinen Schritt zurück in die Geschichte von Pink. Ich hatte ja einleitend gesagt, dass Pink den Beginn der Arbeit als Teil eines Bundesmodellprojektes hatte, und zwar über 5 Jahre. Von Dezember 2009 bis Ende November 2014 waren wir Teil eines Bundesmodellprojektes und speziell dieses Bundesmodellprojekt war ausgeschrieben als Unterstützung für Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen, also praktisch ein Ausstiegsprojekt. Wobei man auch sagen muss, dass da der Standort Freiburg-Kehl, also Pink hat ja 2 Standorte, einen hier in Freiburg und in Kehl, bisschen eine Sonderrolle eingenommen hat, weil wir zum damaligen Zeitpunkt in Baden-Württemberg nahezu gar keine Fachberatungsstellen für den Bereich Sexarbeit hatten. Speziell jetzt Freiburg hatte keine Hilfsangebote für den Bereich, sodass wir sehr allumfassend von Anfang an gearbeitet haben, wohingegen die anderen Städte wirklich spezielle Projekte entwickelt haben, um bei der beruflichen Neuorientierung unterstützend tätig zu sein. Trotzdem war über lange Zeit auch bei uns ein Schwerpunkt und auch von den Frauen, die um Rat angefragt haben, die berufliche Neuorientierung, die häufig dann wirklich um eine gesamte neue Orientierung im Leben sich rankt. Das hat sich verändert. Wir sind in der Zwischenzeit eine etablierte Fachberatungsstelle. Und besonders durchs Gesetz, Vorfeldgesetz, Gesetzeseinführung, jetzt Auswirkungen vom Gesetz, haben sich Inhalte tatsächlich auch verändert. Es geht sehr, sehr viel mehr um Rechtliches. Das Gesetz hat wirklich eine ganz große Verunsicherung schon im Vorfeld gebracht. Und ja auch jetzt im Nachklapp einfach mit viel Verunsicherung und Fragen verbunden, sodass ganz viel Krankenkassenrecht, Steuerrecht, überhaupt was beinhaltet das Gesetz, aufklärende Arbeit. Aber das Hilfespektrum und auch das Spektrum der Ratanfrage oder Ratsuche ist unglaublich weit.
Der Bereich Sexarbeit oder Prostitution ist ja oft relativ negativ konnotiert. Stichwort Menschenhandel ist da zum Beispiel sehr, sehr präsent oder auch so Dinge, die jetzt gerade eben gefallen sind, zum Beispiel Drogenmissbrauch unter den Frauen, die tätig sind in dem Bereich. Wie realistisch ist dieses Bild, was viele von dem Bereich haben? Ist das 2019 noch so der Fall oder ist es eher so ein kleiner Randbereich, in dem das vielleicht so ist?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man sich mit der Thematik oder mit dem Thema, mit dem Tätigkeitsbild, beruflichen Bild Sexarbeit auseinandersetzt, ist, dass man von Anfang an versucht, mit möglichst offenen Augen an das Thema dran zu gehen. Das heißt, nicht in eine Schwarz-Weiß-Malerei zu kommen, sondern wirklich ein Feld zu sehen, das mit unendlich vielen Graunuancen und Facetten versehen ist. Was uns als Fachberatungsstelle wichtig ist, ist, dass man Sexarbeit und Menschenhandel nicht dringend in einem Atemzug benennt, sondern dass man realistisch sieht, ja, den Straftatbestand des Menschenhandels und der Opfer der Menschenhandel, den gibt's. Sehr schwer tatsächlich rechtlich dinghaft zu machen, weil häufig die Menschen, die davon betroffen sind, sich nicht an Polizei wenden, keine Aussagen machen, verängstigt sind, verfolgt werden, Familie bedroht wird, wie auch immer. Aber diesen Straftatbestand, den gibt's, sonst gäbe es auch nicht die entsprechenden Einrichtungen, die sich um diesen Bereich kümmern. Aber mir ist es einfach wichtig, klar zu haben, das ist nicht das Allüberherrschende oder Alldominierende, sondern es gibt einfach auch den Bereich der professionellen Sexarbeit, wo es durchaus zahlreiche, in erster Linie Frauen gibt, die sich in einer Freiwilligkeit dafür entscheiden.
Wenn wir uns jetzt mal den Bereich hier in Freiburg angucken, von was für einem Bereich, was für einem Sektor reden wir denn da eigentlich? Also wie viele Frauen könnte man denn ganz, ganz ungefähr schätzen, sind da tätig? Und ja, wie kann man sich generell diese Sparte vorstellen hier vor Ort?
Von Zahlen rede ich tatsächlich und wirklich nicht gerne. Es gibt keine gesicherten Zahlen für ganz Deutschland, nicht weltweit nicht. Und auch hier für Freiburg nicht. Ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden, was offizielles Arbeitsplatzangebot anbelangt. Da können Sie die Clubs und Kleinbordelle in Freiburg zusammenzählen und die Anzahl der vorhandenen Betten hochrechnen. Dann haben Sie eine offizielle Angabe, aber das entspricht nicht dem, was das tatsächliche Angebot dann ist, weil ausgeblendet wird in dem Fall dann jede selbstständig arbeitende Person und der gesamte Escort-Bereich. Ich vermag es Ihnen nicht zu sagen und ich will da auch nicht drauf festgelegt werden. Vielleicht arbeiten in Freiburg 250 Frauen, vielleicht sind es weniger, vielleicht sind es mehr, ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es mehr als das offizielle Angebot, was über die Kleinbordelle, Bordelle, Clubs besteht, weil es eben diesen relativ unübersichtlichen Bereich der Selbstständigen, Gelegenheits-, Sexarbeiterinnen-, Escort-Bereich noch gibt. Ansonsten für Freiburg relativ auffällig ist, dass wir nahezu überhaupt keine Prostitution in der Öffentlichkeit haben. Das heißt, es gibt in Freiburg traditionell keinen Straßenstrich, sondern es findet alles hinter verschlossener Tür statt. Und das ist im Prinzip mehr oder minder immer schon so, dass in Freiburg alles hinter verschlossenen Türen stattfindet. Auch für Freiburg typisch ist, dass es bis der FKK eröffnet hat, ich weiß schon gar nicht mehr wann, 2010, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, gab es überhaupt keine größeren Bordelle in Freiburg, also mit dem FKK in der Tulastraße war das erste und auch das einzige. Ansonsten ist das Freiburger Milieu eher dominiert von Wohnungsprostitution, Terminwohnungen und eben den sogenannten Kleinbordellen, wo dann, sagen wir mal, bis maximal 8 oder 10 Frauen parallel arbeiten. Und da ist FKK einfach anders zu sehen, natürlich auch vom gesamten Geschäftsmodell anders zu sehen. Denn FKK ist sehr zu unterscheiden von anderen Arbeitsmöglichkeiten, die es so gibt. Und jetzt nicht dringend das, was ich präferieren würde als guter Arbeitsplatz.
Wir hatten jetzt mehrmals schon, beziehungsweise es kam jetzt schon mehrmals das neue Prostituierten-Schutzgesetz zur Sprache. Könnten Sie vielleicht in ein paar wenigen Worten zusammenfassen, wenn das geht, was sich durch dieses Gesetz geändert hat, beziehungsweise was das jetzt an der Arbeits-, an der Lebensrealität überhaupt der Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen geändert hat?
Das Prostituierten-Schutzgesetz hat einen langen Weg genommen, dass das erste Mal Thema wurde, dass es neue Gesetzlichkeiten braucht, war so plus minus 2013, dass die politische Diskussion diesbezüglich angefangen hatte. Und zu einer Umsetzung kam es ja jetzt schlussendlich im Sommer 2017. Mit Verzögerung dann und einer reellen Umsetzung im Prinzip zum Jahreswechsel 2017-2018. Die größten Veränderungen, die das Gesetz gebracht hat, für die Sexarbeiterinnen selbst sind in allererster Linie die nun bestehende Anmeldepflicht. Das heißt, dass Sexarbeitende seither sich registrieren lassen müssen, behördlich registrieren lassen müssen, einen Ausweis ausgehändigt bekommen und auch eine gesundheitliche Pflichtberatung absolvieren müssen, und zwar jährlich und unter 21 sogar halbjährlich, und die Anmeldung muss alle 2 Jahre erneuert werden, unter 21 Jahre jedes Jahr. Was daran einfach extrem kritisch zu sehen ist, ist, dass persönliche Daten preisgegeben werden müssen für eine Tätigkeit, die gesellschaftlich komplett an den Rand gedrängt ist, die stigmatisiert ist, die diskriminiert wird, beziehungsweise die Menschen, die der Tätigkeit nachgehen, unterliegen einer großen Diskriminierung. Und jetzt sollen sie an Behörden ihre sämtlichen persönlichen Daten preisgeben, die gespeichert werden. Damit waren und sind nach wie vor große Ängste verbunden, speziell auch für Frauen, die mit einem Migrationshintergrund hier in Deutschland der Tätigkeit nachgehen, weil speziell ein Land wie Rumänien, wo ein sehr hoher Anteil der hier in Deutschland tätigen Sexarbeiterinnen herkommt, da ist Prostitution gesetzlich verboten, ist illegal, und da sind und waren natürlich riesige Ängste, dass die eventuell jetzt an der Grenze angehalten werden und es irgendwo ersichtlich wird, was für eine Tätigkeit sie hier nachgehen. Von der Bundesregierung, vom Gesetzgeber wird gewährleistet, dass dem nicht so ist. Aber ich glaube, wir wissen selber alle in der heutigen Zeit, dass Daten, die gesammelt werden, angreifbar sind. Und da, denke ich, bestehen einfach die größten Bedenken. Das sind die größten Ängste. Die Menschen fühlen sich überwacht, fühlen sich gegängelt. Von Fachverbänden her sind wir über Jahre, haben wir in politischer Arbeit versucht, das Gesetz mit der Politik, mit den Gesetzgebern sehr anders zu gestalten. Aber an dieser Anmeldepflicht haben die nicht rütteln lassen. Also, ansonsten sind viele neue Auflagen auch für Prostitutionsstätten und für Betreibende mit dem Gesetz verknüpft. Aber für uns einfach wirklich relevant und auch Kritikpunkte ist dieser Bereich der Registrierungspflicht, der Anmeldepflicht, der damit entstanden ist. Weil darüber einfach wieder ein großer Teil in eine Illegalität auch getrieben werden wird, weil sie sagen, wir werden uns diesem Anmeldeprozedere nicht unterwerfen und somit aber im Prinzip raus aus dem legalen Bereich sind. Jede Frau, jeder Mensch, der der Beschaffungsprostitution nachgeht, also der Sexarbeit, um damit eine Sucht zu finanzieren, Drogen zu finanzieren, wird sich selbst sowieso nicht explizit in dieser Tätigkeit als Provision fühlen und wird jetzt mehr oder minder zweimal in die Illegalität getrieben.
Gut, dann hätte ich noch eine abschließende Frage. Ja. Und zwar, was bräuchte es denn von Ihrer Seite, von politischer, aber vielleicht auch von gesellschaftlicher Seite aus, in Bezug auf das Thema bzw. den Bereich Sexarbeit ganz allgemein, damit in Zukunft vielleicht diese Diskriminierungserfahrungen, die Frauen machen müssen und auch diese ganze Negativbehaftung in dem Bereich vielleicht ein bisschen gemindert werden könnten und ich sag mal, dass die Lebens-, die Arbeitsbedingungen der Frauen in Zukunft besser werden.
Der Arbeitsbereich für mich beinhaltet deutlich mehr auch gesellschaftspolitische Arbeit, als ich in allen Arbeitsbereichen zuvor hatte. Also ein ganz großer Anteil meiner Arbeit sehe ich wirklich auch in einem gesellschaftspolitischen Kontext. Das heißt, Bevölkerung aufzuklären, aufzurütteln, in ein Bewusstsein zu bringen. Aber wie lange gesellschaftliche Prozesse benötigen, um eine Veränderung einzuleiten, ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht sagen, das wissen Sie selbst. Wie sehr die Menschen, die in der Tätigkeit sind, darunter leiden, also auch wirklich diese Stigmatisierung erfahren zu müssen, auch da, glaube ich, braucht man nicht viel dazu sagen. Wie man Gesellschaft, es ist ein schwieriges Thema, weil es natürlich ein Thema ist, was unglaublich moralbehaftet ist und wo es schwer ist, mit einer Gesellschaft oder mit Menschen in eine Diskussion zu kommen, ohne dass diese Diskussion ganz schnell moralisch überfrachtet wird. Und es gibt, glaube ich, auch wenig Arbeitsbereiche innerhalb des sozialen Feldes, wo selbst innerhalb der Fachlichkeit, also der Fachmenschen, der Fachleute, sehr konträre Einstellungen und Ansichten zu der Thematik bestehen. Für uns, auch als diakonische Einrichtung, ist es, glaube ich, der Grundsatz und das Wichtigste, komplett offen in den Kontakt zu gehen, wertfrei und achtsam und aber auch wirklich achtend dem Gegenüber, niedrigschwellig, und mein Gegenüber setzt das Ziel und nicht ich. Das tun nicht alle. Uns ist es ein wichtiges, und ich glaube, für uns ist es gerade auch was ganz Wichtiges, Arbeitsstandards zu entwickeln, weil es eben auch im eigenen fachlichen Bereich so große Unterschiedlichkeiten gibt und so viel Kontroversen geführt werden. Diese ganzen politischen Kontroversen, die ausgefochten werden, die sind unglaublich zeitraubend, kraftraubend, und es verpufft ein Großteil der Energie, die nicht mehr da ankommt, wo sie ankommen sollte, nämlich bei den Menschen, die um Rat anfragen. Was ich mir grundlegend wünsche, auch für die Zukunft und auch was dieses Gesetz anbelangt, das unsere Arbeit wirklich sehr zum Teil in Anführungsstrichen auch überschattet, ist, wir können es nicht wegdeuten. Es ist da, es wird umgesetzt, es wird bleiben. Aber ich wünsche mir von dem Gesetz, dass es nicht in der Schublade verschwindet, sondern dass es wie eine Art dynamisches Gesetz werden kann. Dass es ein Gesetz ist, was beobachtet wird, was evaluiert wird, auch in seinen Auswirkungen. Und was auch an Realitäten angepasst werden kann. Und von Gesellschaft wünsche ich mir schlicht und ergreifend weniger Engstirnigkeit und ein offeneres Auge. Von überwiegend männlicher Kundschaft würde ich mir deutlich mehr Wertschätzung gegenüber den Menschen wünschen, die der Tätigkeit der Sexarbeit nachgehen. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Und von Politik wünsche ich mir, dass sie sehen, dass es ein Bereich ist, wo es ein spezifisches Hilfeangebot braucht und dass das dann auch entsprechend finanziert wird. Weil ohne Geld ist auch unsere Arbeit nicht möglich.